Wissen hinter den Kulissen. Der Podcast für die Science hinter den Stories. Wir checken eure Lieblingsfilme, Serien,
Bazinga
und Games.
1.21 Gigawatt!
Was zum Teufel ist ein Gigawatt?
The simplest explanation tends to be the right one.
Because I'm a scientist. Yes,
science! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wissen hinter den Kulissen, eurem Lieblingspodcast für die Wissenschaft in Film, Serien und Games. Ich bin Anne-Dorothe Ziems, Wissenschaftsjournalistin und Physikerin, und mit mir hier im virtuellen Studio sind wie immer Wissenschaftsjournalist und Science-Presenter Jack Pop.
Hallo.
Und Dr. Henry Holland-Moritz, er ist Physiker und Dozent an der Ernst-Abbe-Hochschule in Jena.
Hallo.
Wie geht's euch beiden seit der letzten Folge?
Ich habe die Recherche für diese Folge in die gerade geendete Nacht gelegt.
Oha.
Deswegen würde ich sagen, ich habe sehr wenig geschlafen, aber sehr viele Informationen mitgebracht.
Das heißt, du bist quasi top vorbereitet jetzt.
Ja, genau. Müde, aber super vorbereitet, genau.
Ja, müde bin ich auch ein bisschen, obwohl ich nicht die ganze Nacht gearbeitet habe, aber nur relativ verknittert geschlafen, muss ich sagen. Aber ansonsten geht's ganz gut, bis jetzt.
Bis jetzt.
Die Recherche zu unserem heutigen Thema, war, sag ich mal, emotional nicht ganz leicht. Aber wir werden ja gleich sehen, worum es geht.
Oh.
Wow, Foreshadowing. Nice.
Ja, heute wird es ein bisschen freaky. Wir sprechen gleich ein bisschen über Freaky Friday oder vielleicht sogar Freakier Fridays. Darauf könnt ihr euch schon mal freuen. Was habt ihr Freakiges erlebt in letzter Zeit?
Ich habe wirklich gar nichts Freakiges erlebt. Ich habe Schrauben sortiert.
Oh, wow.
Ich habe einmal komplett mein Arbeitszimmer aufgeräumt. Ich habe also ein Bastelzimmer mit so einer Kappsäge und meinem 3D-Drucker und jede Menge Elektronikkram. Und ich hatte eine Kiste mit so, ungefähr 1 Million Schrauben. Und dann habe ich quasi auch so ein bisschen so als Zen- und Meditationsarbeit habe ich mir mit dem 3D-Drucker so ein Messding ausgedruckt. Da kannst du quasi die Schrauben einmal durch so Löcher durchschieben, um den Gewindedurchmesser rauszukriegen. Und dann hast du noch so eine Skala für die Länge. Und dann habe ich diese große Kiste mit Schrauben genommen und wirklich Stück für Stück jede Schraube einmal durch das Loch, einmal für die Länge und dann in verschiedene Schubkästen sortiert.
Oh, krass.
Das war langweilig, es hat gedauert. Ich habe nebenbei Podcast gehört, aber es war sehr meditativ. Und jetzt ist alles aufgeräumt. Das ist sehr schön. Ich habe jetzt ein sehr, sehr, sehr ordentliches Bastelzimmer wieder. Das freut mich.
Mir ist pünktlich zum Wochenende eine Zahnfüllung rausgebrochen.
Oh, nein.
Das ist Punkrock.
Naja. Und schön.
Aber zum Glück tut es nicht weh. Ich wollte eigentlich heute Morgen noch zum Zahnarzt, habe mir mal gedacht, nee, ey, bis wir den Podcast wieder einen neuen Termin finden und so. Beim Zahnarzt sitzt man ja auch manchmal stundenlang, ne? Das hört ja nicht auf. Und deswegen gehe ich morgen.
Kannst ein paar Schrauben sortieren im Wartezimmer.
Ja, das stimmt, ja. Das wäre gut.
Hast du auf irgendwas Hartes gebissen? Ich finde das ja immer ganz, ganz, ganz schlimm, wenn man dieses Knacken dann im Schädel drin hört, wenn man irgendwie drauf beißt und dann passiert was.
Ich habe das gar nicht mitgekriegt. Also ich dachte, es wäre eine Nuss. Also es ist beim Frühstück passiert. Müsli mit okay. Nüssen. Ich habe so gedacht, boah, da ist irgendwas super Festes. Und manchmal ist ja auch an Walnüssen sowas super Festes dran, ne?
Mhm.
Aber es war die Füllung.
Oh nein.
Oh.
Naja, aber es tut nicht weh und so, es ist noch relativ entspannt, morgen früh lasse ich es machen.
Dann bist du wieder vollständig.
Ja,
heute
total.
Bist du nur 99%, Henry.
Ja. Und ansonsten war ich Schlittschuhlaufen.
Oh.
Das erste Mal.
Ah.
Und es macht
ja, auch
so
cool.
Viel Spaß, um Gottes Willen.
Ich war kein Mal bisher diesen Winter. Das ist eigentlich ein Unding.
Und aber zum ersten Mal heißt, hast du dich auch ordentlich auf die Fresse gelegt?
Nee, gar nicht. Das war erst, ich bin aufs Eis so, das war so ein bisschen wackelig. Aber dann ging das ziemlich schnell, ziemlich gut. Ich habe keine Ahnung, wie man bremst.
Boah, das ist aber auch echt immer der Klassiker bei diesen Sportarten. Du musst diese Hockeybremsung lernen, weißt du, so eine halbe Drehung und dann mit den Kufen.
Ja, so ein bisschen lief das auch. Wenn mir irgendwer davor gefahren ist, so bin ich so ganz galant ausgewichen. Und gebremst habe ich immer nur am Rand an der Bande.
Mega.
Aber ich muss sagen, das war sehr, sehr geil. Also ich bin großer Fan.
Ich kann hier direkt sportlich anknüpfen. Und zwar, also zählt eigentlich noch nicht, als ist es wirklich passiert, aber ich habe sowas unterschrieben, so eine DSGVO-Sache. Und zwar war ich hier beim Sportverein, ich bin hier bei uns im Sportverein in so einer Tanzgruppe. Und die haben dieses Jahr 100 Jahre Jubiläum, TSV Brokstedt.
Oh.
Und zu dem Jubiläum wird so ein Sticker-Album gemacht von den ganzen Sportarten im Sportverein, so wie Panini-Album von der Fußball-WM und so. Kennt ihr das? Ja,
ja, klar.
Genau, und dann, ja, also es wird so ein Aufkleber von mir geben in einem Aufkleber-Sammelalbum. Ich bin ganz aufgeregt und ich habe jetzt unterschrieben, dass das okay ist für mich.
Oh, cool. Wow.
Im Juni aber erst kommt das raus. Aber jetzt werden bald die Fotos dafür gemacht.
Aber es ist nur für Brokstedt. Also das ist das Sammelalbum von Brokstedt.
Ja, ja.
Das ist so witzig.
Ich weiß.
Wirklich, eure Dorfgemeinschaft ist so cool, ey, was ihr alles für Aktionen macht. Das ist wirklich, da muss so ein Kamerateam, das ist die Idylle Deutschlands bei euch.
Ey, wirklich.
Ah, crazy.
Kommt rum.
Da ist die Welt echt noch in Ordnung.
Okay, jetzt nach unseren freaky Erlebnissen der letzten zwei Wochen, lasst uns direkt reinstarten ins Freaky Friday Franchise, kann man ja schon fast sagen.
Ja. Freaky Friday Franchise.
Es ist krass, weil, und das wusste ich bis neulich auch nicht, mir war nicht klar, dass es so viele Freaky Friday Filme gibt. Also Freaky Friday basiert auf einem Buch, wie viele Filme, wusste ich jetzt auch nicht schon seit immer. Aber also ich kann ja schon mal starten und sagen, ich war so ein großer Fan von dem Freaky Friday Film von 2003 mit Lindsay Lohan und Jamie Lee Curtis. Ich war so ein großer Fan, dass wir das zu Hause, also wir hatten zu Hause immer zwei, nicht immer, aber irgendwann hatten wir zwei Fernseher, einen im Wohnzimmer und einen auf dem Dachboden. Und der auf dem Dachboden war so klein, aber der hatte so einen Receiver, wo so eine Festplatte drauf war. Man konnte halt Filme aufnehmen. Mhm. Und Freaky Friday war einer der raren Filme, die da dann halt aufgenommen waren. Natürlich hatte das begrenzt Speicherplatz, also man konnte jetzt nicht ewig viel aufnehmen, aber der war einfach so immer da und ich habe den so oft gesehen.
Echt, ja?
Ja, ich war so ein großer Fan. Genau, aber trotzdem war mir zu dem Zeitpunkt nicht klar, dass es sowohl das Buch gibt als auch, das Buch ist von 1972 von Mary Rodgers, heißt die Autorin, und dann gibt es von 1976 schon einen Film mit Jodie Foster, ja. Die dann Annabelle, das Kind, spielt.
Krass.
Mhm. Und den habe ich gestern noch schnell geguckt.
Echt, ja? Ach, den Original-Disney-Film? Ach, cool.
Ja, und genau, und du sagst es, die Filme sind alle von Disney, also die haben sich anscheinend schon richtig früh die Filmrechte an dem Buch gesichert. Ist lustig zu sehen, ne, weil der ist halt aus den 70ern, man sieht das auch an der Art, wie das der Film ist, der hat ja viel langsamere Schnitte als heute und die Qualität und so weiter, aber ja, kann man schon machen. Ist allerdings so noch mehr Kinderfilm, würde ich sagen, als die 2003 Version. Genau, vielleicht machen wir, bevor wir zu tief jetzt einsteigen, für alle, die bei Freaky Friday noch nicht so drin sind, hier eine kurze Zusammenfassung des Films.
Freaky Friday erzählt die Geschichte einer Teenage-Tochter und ihrer Mutter, die an einem bis dahin ganz normalen Freitag durch ein magisches Ereignis die Körper tauschen. Gezwungen, den Alltag der jeweils anderen zu bewältigen, bricht durch ihre unterschiedlichen Charakterzüge, Einstellungen und Erfahrungen absolutes Chaos aus. Die Geschichte wurde von Disney mehrfach filmisch aufgegriffen, am bekanntesten in der Version von 2003, in der Lindsay Lohan die rebellische Teenagerin Anna spielt und Jamie Lee Curtis ihre Mutter, die überarbeitete Psychotherapeutin Tess. Beide geraten ständig aneinander, erkennen durch den Rollenwechsel aber die Belastungen und Ängste der anderen und können letztlich tiefes Verständnis füreinander entwickeln. In der Fortsetzung Freakier Friday von 2025 wiederholen sich die Ereignisse und der Körpertausch schließt für die absolute Verwirrung nun auch noch die Enkelgeneration mit ein. Mit vier Personen in drei Altersstufen entwickelt sich daraus eine aberwitzige Komödie zwischen Selfies, Single-Parenting und Seniorenproblemen. Freaky Friday ist dabei weniger eine Geschichte über Magie als über Empathie. Die Körpertauschprämisse dient nur als Vehikel für eine universelle Wahrheit. Verständnis entsteht nicht durch Argumente, sondern vor allem durch Erfahrung und Selbstreflexion.
Nach diesem Ursprungsfilm von 1976, was ja noch sehr nah an der Buchvorlage dran ist, weil übrigens Mary Rodgers, die Autorin von dem Buch, hat auch das Drehbuch für den Film von 1976 geschrieben, gab es dann 1995 nochmal einen Film. Dann gab es 2003 den Freaky Friday, den, glaube ich, die meisten von uns kennen und über den wir auch heute am meisten sprechen. Und 2018 gab es dann noch einen Film, der auf einer Musical, also da gab es ein Musical und dann gab es zu dem Musical nochmal einen Film, der aber nur als Fernsehfilm produziert wurde und der deswegen nicht so mega bekannt geworden ist. Und was wir natürlich auch heute mit einfließen lassen, ist, dass es letztes Jahr im Sommer 25 kam die Fortsetzung von den 2003-Filmen raus und die heißt nämlich Freakier Friday.
Und Fun Fact zur ganzen Geschichte, weil du gesagt hast, das beruht auf einem Buch. Wusstest du, dass das Buch, auf dem der Film beruht, auf einem Buch beruht?
Was?
Was? Nein, oh Gott, das wird immer tiefer hier.
Das heißt, das Buch ist schon ein Remake eines Buchs.
Richtig, und zwar von dem viktorianischen Roman Vice Versa aus dem Jahr 1882 von Thomas Anstey Guthrie. Und da tauschen Vater und Sohn, logischerweise, eine männerdominierte Welt und so, ne, mit Hilfe eines magischen Steins aus Indien die Körper. Aber es ist dieselbe Geschichte. Und Mary Rogers hat es dann quasi adaptiert.
Abgefahren.
Fand ich spannend irgendwie, dass es über 100 Jahre alt ist, die Idee.
Das ist so ganz lustig irgendwie. Ich war gestern und vorgestern, also ich war die letzten Tage, als ich gedacht habe, ich gucke jetzt nochmal die Filme, war ich schon so geflasht von diesem 1976-Film, den ich überhaupt nicht kannte. Hm. Ja, okay. 1882 hat alles begonnen mit der Freaky Friday-Geschichte. Ja. War das auch an einem Freitag?
Ja, das finde ich ja sowieso so interessant an den neueren Filmen. Da geht ja dieser Titel komplett verloren. Also in dem 76er-Film passiert das ja alles aufgrund eines gemeinsamen Wunsches, den Mutter und Tochter am Freitag, den 13. äußern. Ja. Und dann hast du quasi diese Mythologie um den Freitag, den 13. drumherum. Aber das ist ja in den neueren Filmen überhaupt nicht mehr der Fall. Also es hat eigentlich überhaupt nichts mit dem Freitag zu tun.
Es ist ein Freitag, aber es ist halt irgendein Freitag.
Genau, ja. Genau. Sind die Glückskekse. Und was ist in dem neuesten? Ist so eine Wahrsagerin oder
ja,
so?
Ja, ne? genau. Hm. Da habe ich mich auch schon gefragt, warum die das da nochmal geändert haben. Aber dann dachte ich, ja, okay, wahrscheinlich, weil die nicht nochmal diesen scheiß Glückskeks annehmen würden von dieser Frau aus dem Asia-Restaurant. Ja.
Ja, spannend. Das hast du ja ganz häufig, dass dann so Disney-Remakes nochmal kommen, ne? Und dann fällt dir auf, ah, okay, es gab mal eine ganz alte Peter Pan-Geschichte oder eine ganz alte das und das Geschichte. Also, ja, Disney ist da natürlich gut dran beraten, das irgendwie immer wieder abzudaten.
Es catcht ja auch immer wieder. Also, es ist ja quasi ein zeitloses Thema jetzt für so Kinder- und Jugendfilme. Und es macht ja auch Sinn, das halt immer wieder in die aktuelle Zeit irgendwie reinzuholen, weil allein, also wenn man als Kind jetzt so einen Film aus den 70ern sieht, dann denkt man ja so, hä, was ist das für ein alter Kram? Jetzt findet man es vielleicht irgendwie lustig, weil man weiß, dass es die anderen Filme auch gibt, aber man identifiziert sich ja halt eher mit aktuellen Figuren. Also ist ja auch einfach so. Deswegen. Und ja, hatten wir das nicht in der letzten Folge auch schon mal gesagt? Also lieber schlecht kopiert als, nee, lieber gut kopiert als schlecht selbst gemacht. So geht das Sprichwort.
Gut, wir schweifen ab.
Ja, wir schweifen ab. Deswegen lasst uns jetzt einfach direkt wieder reinschweifen in den wissenschaftlichen Teil der Folge.
Wir haben ja schon drüber gesprochen, dass die Thematik des Films nicht neu ist. Es gibt eine Menge Geschichten über Körpertausch. Im Englischen sagt man ja Body-Swap-Movies. Und da habe ich gleich eine Frage an euch. Würdet ihr sagen, dass Freaky Friday ein Film über Körpertausch ist oder ein Film über Bewusstseinstausch?
Bewusstseinstausch, würde ich sagen.
Mhm. So wie die das auch so darstellen, würde ich auch eher sagen, dass Bewusstsein tauscht.
Ja, man könnte ja jetzt meinen, dass das ein und dasselbe ist, aber die zentrale Frage für den Mechanismus, der jetzt tatsächlich stattfinden müsste, ist ja dann doch am Ende, wie genau ist unser Bewusstsein mit unserem biologischen Körper verbunden? Und ich bin da schon beim Schauen über etwas gestolpert, von dem ich gar nicht wusste, dass es das in der Wissenschaft tatsächlich als Begrifflichkeit gibt. Und zwar sind das neuronale Korrelate bewussten Erlebens. Habt ihr das schon mal gehört?
Nein.
Damit sind Gehirnaktivitäten gemeint, die mit Bewusstseinsprozessen einhergehen. Also du versuchst rauszufinden, wo im Gehirn, in Anführungszeichen, sitzt denn das Bewusstsein oder welche biologischen Prozesse und Mechanismen sind dafür verantwortlich, dass Bewusstsein entsteht. Das ist also quasi eine neuronale Struktur, ne? Also über diese Gehirnzellen, die minimal hinreichend für einen Bewusstseinszustand ist. Und ich sage euch jetzt, warum mir das aufgefallen ist, denn beim Schauen habe ich mich gefragt, wenn sie jetzt die Körper wechseln oder eben das Bewusstsein wechseln, also wenn ihr Bewusstsein in den Körper der anderen Person geht, dann sind ja diese neuronalen Verknüpfungen, die unsere Erfahrungen und Erinnerungen ausmachen, die sind ja komplett anders. Also sie schlüpfen ja in das biologische auch Gehirn der anderen Person. Und das heißt, diese neuronalen Korrelate, ja, also diese biologische Repräsentation deines Bewusstseins, die müsste sich ja mitverändern.
Ja, und vor allem auch sowas wie so motorische Sachen. Also es gibt's ja in all diesen ganzen Filmen, gibt's ja so Momente, wo zum Beispiel Anna spielt Gitarre und die Mutter nicht. Sind die ja getauscht, dann muss die Mutter auf einmal Gitarre spielen und kann es halt aber auch überhaupt nicht. Aber das sind ja eigentlich so automatisierte Geschichten.
Muskelgedächtnis und so, ne?
Ja, genau, also wo man halt vielleicht denken könnte, das haben ja eher sich die Finger gemerkt, als der Kopf wahrscheinlich, natürlich beides. Aber das sind ja diese Automatisierungen.
Aber das ist spannend, weil wenn du so da reingehst in so Artikel, die versuchen das zu erklären oder zumindest zu überlegen, wie das funktionieren könnte, kommt schnell diese Frage auf, ob, wenn du jetzt wirklich den Körper tauschst, ob du dann quasi doppelte Erinnerungen hast. Also ob du deine Erinnerung in den neuen Körper mitnimmst und dann die Erinnerung des alten Körpers über diese neuronalen Verknüpfungen aber auch da sind. Also ob du quasi so ein doppeltes Bewusstsein dann in dem Körper hast.
Ist in Freaky Friday ja nicht so?
Nee, ist nicht so.
Aber interessante Frage auf jeden Fall.
Muss man jetzt auch sagen, ist ja kein Science-Fiction-Film, ne? Also die legen überhaupt keinen Wert darauf, das in irgendeiner Weise zu erklären, wie das Ganze funktioniert. Und ich muss auch sagen, man kommt da sehr schnell vom Hundertstel ins Tausendstel. Also es wäre jetzt ein ziemlich krasser Deep Dive nötig, um zu erklären, welche verschiedene Vorstellungen von Bewusstseinsprozessen es jetzt in der Wissenschaft schon gibt und was dazu geforscht wird. Das ist super interessant, aber da bräuchten wir wirklich mehrere Episoden dafür. Was wir aber machen können ist, wir können uns mal ein paar Studien anschauen, die diese Verbindung zwischen Bewusstsein und Körper genauer untersucht haben. Es gibt einen sehr coolen Weiß-Artikel dazu und die zitieren einen Neurowissenschaftler von der Technischen Hochschule Lausanne in der Schweiz und der sagt: Wissenschaft und Philosophie haben die Selbstwahrnehmung traditionell meistens mit Kognitionsprozessen des Geistes in Verbindung gebracht, aber jüngste Studien zeigen, dass Wahrnehmungsreize des Körpers fundamental für die Selbstwahrnehmung sind. Das heißt also, deine Vorstellung von dir selbst hat nicht nur mit deinen Gedanken und Erfahrungen zu tun, sondern mit den tatsächlichen Eigenschaften deines physiologischen Körpers und wie genau dieser Körper den Input von außen aufnimmt und verarbeitet.
Ah, interessant.
Aber das ist die Selbstwahrnehmung, ja. Aber das Bewusstsein an sich, das ist ja nochmal dann was anderes, oder? Das ist ja quasi noch eine Stufe oben drüber.
Wenn du jetzt einfach sagst, okay, es gibt quasi Lebewesen, die nur, ich sag mal, automatisiert funktionieren, ne? Und es gibt andere Lebewesen, die wissen, was sie tun und Vorhersagen treffen können und Verhalten erahnen können und so. Das ist ja dann so eine Grunddefinition von Bewusstsein. Ja, aber was wir bei dem Film ja untersuchen wollen, ist, wie fühlen die sich in dem anderen Körper? Mhm. Und vor allen Dingen die Grundgeschichte ist ja, kann ich ein Verständnis für die andere Person entwickeln? Das ist ja die moralische Geschichte. Ja. Ne? Und das hat natürlich sehr viel damit zu tun, wie nehme ich meine Persönlichkeit wahr, wie nehme ich meine Eigenschaften wahr. Und das transportieren sie ja über diese Fremdkörpererfahrung. Ne? Also die Mutter fasst sich ja auch an den Hintern und sagt, oh, der ist sehr viel weiter höher als sonst. So. Also es hat ja schon eine sehr starke körperliche Komponente. Da geht es ja jetzt nicht darum, dass sie, wie bei so einem Science-Fiction-Film, ihr Bewusstsein zum Beispiel in eine Maschine transferieren. Ne? Ich glaube, da würde diese Frage nach, was ist Bewusstsein, noch höher gerankt sein als jetzt in dem Fall, würde ich sagen.
Ja, ja.
Aber ich habe mal geschaut, weil die Frage ist jetzt, wie macht man sowas experimentell? Ja? Also wie versucht man herauszufinden, wie stark unser eigener Körper die Wahrnehmung von uns selbst beeinflusst? Es gibt sehr viele Studien, die arbeiten mit Körperillusionen. Habt ihr davon schon mal gehört?
Nee.
Oh, nee.
Krass.
Es geht darum, dass du fremde Körper oder fremde Dinge als deine eigenen Körperteile oder deinen eigenen Körper wahrnimmst. Kennt ihr diesen Versuch mit der Gummihand?
Nee.
Okay.
Was?
Übelst lustig.
Es ist ein ziemlich bekannter, vielleicht kommt es euch gleich bekannt vor, weil es gibt schon sehr lange und ich habe auch schon ein paar Videos dazu gesehen gehabt. Der Versuchsaufbau geht so. Du nimmst an einem Tisch Platz, packst beide Hände auf die Tischplatte, aber auf der Innenseite deiner rechten Hand wird so ein hoher Sichtschutz platziert. Das kann eine Trennwand sein oder ein Pappschild. Das heißt, du sitzt da und du siehst jetzt deine rechte Hand nicht mehr. Kann auch die linke sein, ist egal. Ne? Aber du siehst jetzt eine Hand nicht mehr. Und dann wird knapp neben diesem Sichtschutz wird eine Gummihand gelegt. Also ungefähr da, wo jetzt eigentlich deine rechte Hand wäre. Manchmal wird die echte Hand doch einfach nur mit einem Tuch abgedeckt, aber ich kenne das mit so einem hohen Sichtschutz. Weil, also es ist so, deine echte Hand siehst du nicht, spürst sie aber. Mhm. Die Gummihand siehst du, spürst sie aber nicht. Und dann nehmen die zwei Pinsel und streichen parallel über die Gummihand und über die echte Hand. Und im Gehirn passiert dann ganz, ganz schnell eine Verknüpfung. Das heißt, du siehst dann die Gummihand und denkst, es ist deine. Also es fühlt sich so an, als wäre die Gummihand deine echte Hand. Und dann prüfen die das, ob diese Immersion, sage ich mal, ne, oder diese Projektion auf diese Gummihand funktioniert, indem die einen Hammer nehmen und dann hauen die mit einem Hammer auf die Gummihand.
Oh Gott, krass.
Ja.
Und dann schreckt man zusammen.
Genau, und das löst dann bei vielen den Reflex aus, die echte Hand wegzuziehen, beziehungsweise, wenn du das jetzt misst, auch über Elektroden oder so, dann reagiert der Körper ähnlich wie bei einem Angriff auf den eigenen Körper.
krass,
okay, abgefahren,
dass das funktioniert.
Aber wenn die jetzt dieses Pinselexperiment machen, und die streicheln also über die echte Hand und die Gummihand, und wenn die aufhören, über die echte Hand zu streicheln und nur die Gummihand streicheln, spürt man das dann auch?
Ja.
Aber dann, also das ist ja voll das Phantomgefühl. Also
ja, vor allem, man weiß doch, dass das die Gummihand ist.
Ja, aber das Krasse ist, also wir packen euch da auch ein schönes Video in die Shownotes. Die machen das kannst du auf der Straße machen. Die haben das in so einem Straßenexperiment für so eine Doku, haben die das gemacht. Und das geht unfassbar schnell. Also du brauchst da keine Stunde oder so. Da reichen so ein paar Minuten. Und deswegen sagen die, das ist quasi so eine Neuerung in der Wissenschaft, dass du sagst, ja, diese Verknüpfung von Bewusstsein, Selbstwahrnehmung und so, die hat man halt viel zu lange nur aufs Gehirn bezogen. Und die hat aber ganz viel mit deiner Körpererfahrung zu tun.
Ja, krass, wie man seinem eigenen Körper nicht trauen kann.
Mhm. Ja, aber vor allen Dingen ist es dann ja, aber das Experiment zeigt ja dann, dass das Gehirn dann sich diesen Reiz ja einbildet. Das heißt, du bräuchtest den Körper ja gar nicht.
Wenn du so willst, ja, genau.
Ja, abgefahren.
Ganz genau. So, und jetzt wird's ganz freaky, denn es gibt noch eine neuere Studie, und zwar eine, die eigentlich 1:1 auf den Film passt, nämlich eine Studie zum direkten Körpertausch. Die wurde 2020 am Karolinska-Institut in Stockholm durchgeführt, und die haben das sogenannte Selbstkonzept untersucht. Selbstkonzept sind die Überzeugungen, die wir über unsere eigene Persönlichkeit haben. Also ich bin gesprächig, ich bin kontaktfreudig, ich bin freundlich und so weiter, ne? Die zentrale Fragestellung war: Wie beeinflusst unser Körper unsere Vorstellung von unserer Persönlichkeit? Und die haben, das fand ich ganz süß, 33 Freundespaare ins Labor gebeten. Ja, also Freund und Freund, Freundin und Freundin. Und es ging los mit einem Fragebogen. Also jeder Freund oder jede Freundin sollte die andere Person einschätzen. Und zwar haben die 120 Persönlichkeitsmerkmale abgefragt. Und dann haben die beide nebeneinander auf Liegen gepackt. Und dann haben die VR-Brillen aufbekommen. Über den Köpfen der beiden Personen war eine Kamera, die den Körper vom Hals abwärts gefilmt hat. Und dieses Bild wurde dann auf die VR-Brille der anderen Person übertragen. Das heißt, die haben also über die VR-Brillen an sich runtergesehen, aber nicht den eigenen Körper betrachtet, sondern den des Freundes oder der Freundin. Und dann haben die das gemacht, was die auch bei diesem Experiment mit der Gummihand gemacht haben. Die haben beide Körper synchron berührt, um eben dieses Gefühl herzustellen, dass der fremde Körper dein eigener ist. Und es gibt da ein ziemlich witziges Video. Klickt mal bitte hier auf diesen Link und beschreibt mal, was sie da gemacht haben.
Ja, also die haben irgendwie wie so einen riesen Q-Tip.
Ja, ne?
Und streichen jetzt bei den beiden über die Beine, über den Bauch, über das andere Bein.
Und es sieht super witzig aus, aber wie gesagt, die haben dann das gemessen, ne? Weil sie wissen wollten, bevor wir das jetzt abfragen können, wie das die Persönlichkeitseinschätzung verändert, müssen wir natürlich wissen, ob die Immersion funktioniert hat. Und die sind halt zu ziemlich guten Ergebnissen gekommen. Also wenn die das synchron gemacht haben, dann haben die Teilnehmenden quasi den Körper des Freundes oder der Freundin als den eigenen wahrgenommen.
Aber was hier jetzt auch ganz interessant ist, ist, dass die Körper ja relativ ähnlich aussehen. Also so vom Körperbau, aber auch von den Klamotten. Weiß nicht, ob das jetzt wichtig ist für die Studie, aber die haben ja haben beide so eine schwarze Strumpfhose, schwarze Turnschuhe und dann aber unterschiedliche Kleider an.
Ja.
Kann sein, dass das ein bisschen hilft, aber
das weiß ich jetzt nicht, ob sie das quasi kontrolliert haben als Variable. Was sie aber gemacht haben ist, sie haben auch wieder so eine Bedrohung getestet, ne, ob dieser Körpertausch wirklich im Gehirn wahrgenommen ist, und zwar mit einer Messerattrappe.
Nee.
Das musst du mal überlegen, in einer wissenschaftlichen Studie, da kommen die dann beim Studiendesign drauf, ey komm, lass uns mal ein Messer nehmen und den anderen Körper bedrohen.
Ja, vor allem ist ja diesmal keine Gummihand, also wenn du auf den anderen Körper stichst, dann stichst du ja wirklich. Naja, Attrappe hast du gesagt, aber.
Ja.
Ey, wie krass.
Aber was haben die gemacht? Also die haben dem anderen Körper dann ein Messer präsentiert und dann haben die über so Sensoren, die die auf die Hautoberfläche gemacht haben, haben die quasi gemessen, ob, weiß ich nicht, wie die den Stress dann messen, ne? Aber ich glaube, über Schwitzen messen die das. Ja, auf jeden Fall haben sie überprüft, ob die den anderen Körper als eigenen Körper wahrnehmen über diese Messerbedrohungssache. Das fand ich super witzig irgendwie.
Ah, krass.
So, und dann haben sie eben in verschiedenen Abstufungen leicht zeitversetzt diese hier Q-Tip-Aktion gemacht, also dieses Bestreichen beider Körper sozusagen, und haben den zwischendrin Persönlichkeitsmerkmale, also dieselben Persönlichkeitsmerkmale abgefragt, die sie am Anfang abgefragt haben, aber eben diesmal nicht über den Freund, sondern über sich selbst. Und was sie rauskriegen wollten ist, wie verändert sich das? Und das Ergebnis war, in den Phasen, wo dieser Freundeskörper als der eigene Körper wahrgenommen wurde, haben sie sich selbst viel mehr den Eigenschaften zugeordnet, die sie vorher ihrem Freund oder ihrer Freundin zugeschrieben haben.
Abgefahren.
Das ist sehr cool. Da gibt es auch nochmal ein sehr cooles Bild in dieser Studie. Kann ich auch nochmal kurz zeigen. Da sieht man, wie eben diese Fremdwahrnehmung sich nach dem Experiment viel, viel, viel mehr der Selbstwahrnehmung annähert.
Abgefahren.
Das ist ganz lustig. Vor allem auch so, als wir so gesagt haben, wir machen eine Folge über Freaky Friday, habe ich so nicht damit gerechnet, dass man so nah drankommt mit wissenschaftlichen Ergebnissen.
Und für Freaky Friday heißt das jetzt ja auch, dass dieses Verständnis, das alle im Laufe der Filme füreinander entwickeln, also in großen Teilen tatsächlich durch den reinen Körpertausch schon stattfinden könnte und nicht nur durch dieses aktive Durchleben des Alltags der anderen Person stattfinden muss.
Also es ist ja auch so, dieser Körpertausch, das ist ja quasi der Gipfel. Aber du kannst ja auch Empathie für andere entwickeln, indem du einfach ähnliche Sachen wie die erlebst. Oder es reicht ja auch schon, irgendwie Geschichten zu lesen.
Safe. Mhm.
Ne? Und allein durch Lesen und durch die niedergeschriebenen Erfahrungen von anderen versetzt man sich in die Reihen. So.
Ja.
Das ist ja schon total irre. Und das jetzt treibt es ja voll auf die Spitze.
Das ist ja auch so, dass ein großer Teil von Empathie, wenn das so abgefragt wird wissenschaftlich, dann ist ein Teil davon auch, wie man so mitfühlt in auch Fiktion. Also das gibt es ja auch.
Und da gibt es auch eine Menge kombinierte Studien. Also das mit dieser Hand zum Beispiel, das wird auch manchmal gemacht mit verschiedenen Hautfarben, dass du sagst, okay, du hast eine weiße Person und die kriegt eine schwarze Hand hingelegt und umgekehrt und dann merkst du ziemlich schnell, wie du so internalisierte rassistische Denkmuster damit zuvorbringen kannst. Also die probieren da sehr viel aus über dieses in andere hineinversetzen oder eben andere ablehnen. Also diese Projektionen, die du von anderen hast, die zeigen sich dann auch in solchen kombinierten Studien. Was aber sehr witzig ist, ist, dass es nicht nur wissenschaftliche Forschung dazu gibt, sondern wir alle können das ausprobieren. Wir alle könnten einmal Körper tauschen. Es gibt nämlich seit 2012 das Be Another Lab. Das ist ein interdisziplinäres Kunstprojekt mit wissenschaftlichem Fokus aus Barcelona. Und die bieten das für Ausstellungen, Tagungen und andere Events an. Das heißt, du kannst auch so eine VR-Brille aufsetzen und kannst dann mit einer anderen Person, die du mitbringst, den Körper tauschen. Die nennen das The Machine to Be Another. Und haben da verschiedene Versionen. Und das ist das Letzte, was ich euch noch zeigen möchte. Und zwar ist eins ihrer beliebtesten Projekte der sogenannte Gender Swap, wo du quasi einmal das Geschlecht tauschen kannst. Also du ziehst dich bis auf die Unterhose aus und kriegst dann diese VR-Brille aufgesetzt und koordinierst dann deine Handlung. Also du musst dann ganz eng dich absprechen mit deinem Gegenüber und sagen, ich nehme jetzt die rechte Hand hoch. Also ich meine, du siehst natürlich immer, was die andere Person macht, aber du musst quasi koordinierte Handlungen ausführen, damit diese Immersion entsteht. Und dann könnt ihr mal auf dieses Video gucken und das muss wohl mega krass sein, dann diesen anderen Körper und natürlich auch das andere Geschlecht als seinen eigenen zu erleben und wahrzunehmen.
Abgefahren. Ich klicke gerade mal durch. Also es ist total irre. Es sieht total weird aus. Die stehen vor einem Spiegel mit dieser VR-Brille. Oder ist es ein Spiegel? Nee, es ist gar kein Spiegel.
Aber die nutzen auch Spiegel zwischendrin.
Ah, okay. Ja, aber die berühren sich, also ihren eigenen Körper, den anderen Körper. Und das ist jeweils Mann und Frau. Und sieht total verrückt aus. Die machen das quasi synchron alles, jede Berührung und so. Und ja, nach allem, was du jetzt erzählt hast, stelle ich mir das total irre vor, wenn du denkst, krass.
Ich würde das gerne mal ausprobieren.
Ja, ich würde das auch gerne ausprobieren. Ey, plötzlich bist du eine Frau, plötzlich bist du ein Mann. Was? Und dass das funktioniert?
Ja, also die Frage ist, was habt ihr am 18. März 2026 vor?
Nix. Weil da sind wir fahren auf jeden Fall nach Barcelona, Ausflug.
Die sind in Paris, am Rand von Paris in einem Theater und da schreiben sie 3 Tage Körpertausch in einem kleinen Theaterraum. Und dann machen die so Sessions. Geht immer 10 bis 15 Minuten.
Lass es machen.
Und dann können wir das machen.
Ja. Ja.
Also, wenn ihr selber Freaky Friday nicht nur schauen wollt, sondern im echten Leben einmal durchleben wollt, dann fahrt am 18. März nach Paris und dann viel Spaß beim Körpertausch.
Der Twist bei Freaky Friday ist natürlich, dass die nicht nur einfach Körper tauschen, sondern dass sie auch in unterschiedlich alte Körper tauschen. Ja, ein jugendlicher Körper und ein relativ alter Körper. Und Wir,
im neuen Film haben sie gesagt, I'm decomposing, hat sie in den Körper von Jamie Lee Curtis waren. Das fand ich schon sehr frech.
Ja, und apropos decomposing, also wir müssen ja zugeben, die Jüngsten sind wir ja auch nicht mehr. Außer Anne, younger than ever, aber Jack Pop und ich.
Danke.
Jack Pop und ich sind auf jeden Fall auch schon auf
dem Basic. Das ist nur eine Perspektivenfrage.
Darüber reden wir auch gleich noch.
Wir sind im besten Lindsay Lohan-Alter.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich werde von den Studis oft gefragt, wie alt ich bin. Aber das sage ich natürlich nicht, ne? Ich erzähle denen meistens irgendeine Räuberpistole und sie unterschätzen mein Alter oft. Das finde ich natürlich ziemlich gut, aber die AO-Studis, also Augenoptik und Optometrie, liebe Grüße, die haben im letzten Jahr ziemlich schnell rausbekommen, dass ich nicht mehr ganz taufrisch bin. Und zwar darüber, dass sie mir ein Bild auf dem Handy gezeigt haben. Das war irgendwo so eine random Situation in der Vorlesung. Ich habe da irgendwas erzählt. Die haben gesagt, ey, hier ist, wir haben da was gefunden im Internet und haben mir das Handy gezeigt. Und was ich dann gemacht habe, ist, also ich trage ja eine Brille und um das auf dem Handy zu erkennen, habe ich die Brille hochgemacht. Und das war für
die...
Dad Move. Da hast du dich verraten.
Ey, voll, total, ne? Und da kam sofort der Kommentar, alles klar, er ist älter als wir dachten. Genau, und das ist eine typische Alterserscheinung. Ja, das macht Anna in Tess Körper im ersten Teil übrigens auch. Als sie beim Paketboten unterschreibt, muss sie auch die Brille hochmachen.
Ja, stimmt.
Und das liegt daran, dass unsere Augenlinse im Laufe des Lebens an Elastizität verliert. Also Augenlinse, die besteht aus Proteinen und das kann man sich so vorstellen wie so ein Ei. Und am Anfang des Lebens hat es so eine Gummibärchenkonsistenz und mit der Zeit oder mit dem Alter wird das Ei eben gekocht und am Ende fest. Die Linse wird weniger flexibel und ziemlich starr und dadurch kann man eben sozusagen nicht mehr so gut auf verschiedene Distanzen scharf stellen. Das nennt man Akkommodation und diese Fähigkeit verliert man eben mit der Zeit. Und gibt es auch irgendwas, woran ihr merkt, dass ihr älter werdet? Also habt ihr irgendwelche körperlichen Wehwehchen schon oder irgendwas, was euch auffällt, was jetzt in unserem besten Alter nicht mehr so gut klappt wie in der wilden Jugend?
Ich habe eine Sache, die auch in Freakier Friday angesprochen wird und zwar, meine Haut ist so trocken. Seit einiger Zeit creme ich jetzt so mein Gesicht ein. Das habe ich früher nie gemacht, außer Sonnencreme natürlich. Aber ich mache jetzt eine Skincare-Routine, wie die coolen Kids vielleicht sagen würden. Und richtig krass habe ich es an den Händen, das hatte ich schon immer, jetzt vor allem im Winter, dass die auch immer so einreißen dann und so. Und das habe ich das Gefühl, das ist ein bisschen doller geworden Laufe meines Lebens.
Okay.
Also abseits von den offensichtlichen Sachen, ne, dass man jetzt so Falten entdeckt oder dann mal graue Haare kommen oder sowas, ne, das sind ja sehr, sehr offensichtliche Zeichen. Mhm. Aber wenn du jetzt auf so Funktionen oder so gehst, würde ich sagen, ich trinke ja wesentlich weniger Alkohol als früher, also selten. Mhm. Aber wenn, dann merke ich, dass ich das nicht mehr so gut vertrage. Also diese Kater-Situation oder zumindest, es ist noch nicht mal richtig Kater, es ist einfach so, dieses Aufwachen und du merkst, boah, irgendwie hat das nicht gut funktioniert. Das wurde nicht gut verarbeitet. Das fällt mir auf, ja. Also so diese chemischen Prozesse, würde ich sagen. Das ist mir schon aufgefallen, ja. Aber ansonsten, ja. Nö, ansonsten topfit.
Ja, sehr gut. Genau, also das mit dem verkatert sein und dann, oder beziehungsweise so ein Hartsuff nicht mehr so gut wegstecken, auch absoluter Klassiker. Also Altern, das ist so ein schleichender Umbau unseres Körpers. Also es ist ein fortschreitender Prozess, wo mit der Zeit sich Schäden in unseren Zellen, im Gewebe und den Organen eben ansammeln. Und die Schäden entstehen innerhalb der Zellen durch fehlerhafte Zellteilung, reaktiven Sauerstoff, weil der in den Mitochondrien entsteht und durch verkürzte Telomere. Das sind so die Schutzkappen am Ende von den Chromosomen. Das kann man sich so vorstellen wie so die Plastikknubbel auf so Schnürsenkeln. Und Schäden kommen aber auch von außen, beispielsweise durch Sonneneinstrahlung. Deswegen, Anne, sehr gut, Sonnencreme. Das auch hier als gut gemeinter Service-Rat. Mhm. Ja, cremt euch immer gut mit Sonnencreme ein. Oder Stress. Und durch Stress und äußere Faktoren wird vor allen Dingen unser Epigenom beeinflusst. Das sind Proteine, die die DNS umschließen und einzelne Basenpaare modifizieren, um die Aktivität einzelner Gene eben zu steuern. Und das Epigenom, das verändert sich durch Ernährung, wieder durch Stress, Medikamente, Drogen, aber auch einfach durchs Altern. Und deswegen sehen Leute, die jahrelang auf Malle in der Sonne liegen, dabei quarzen und ziemlich viel saufen am Ballermann, auch ziemlich abgewohnt aus. Ne? Also man sieht ja manchen Menschen schon an, dass sie gelebt haben.
Ey, da muss man aber fairerweise dazu sagen, das hat man Lindsay Lohan eine Zeit lang auch angesehen.
Ja, voll, voll.
Ne? Also da ist sie auch sehr offensiv mit umgegangen, aber also die hat ja jetzt auch viel machen lassen und so. Aber ihr hat man diesen Prozess von Alkohol und Drogen auch übelst angesehen.
Ja,
so.
Genau, voll, 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 genau. Also gerade bei der Haut merkt man es, ne? Also das hast du ja schon gesagt, so Falten kriegt man ein bisschen mehr und so, aber sie hatte ja schon so krasse Falten, wo die noch echt jung war. Also man sieht dann einfach 10 Jahre älter aus oder sogar noch mehr. Und das Epigenom, da kann man auch das biologische Alter bestimmen mit den epigenetischen Uhren und die sagen, wie alt oder jung eine Körperzelle tatsächlich ist. Also es gibt ja quasi das normale Alter, ne, was man so ausrechnen kann, aber es gibt eben auch ein biologisches Alter. Und es gibt noch ein paar andere Faktoren, was jetzt eben zu weit führen würde, wie man jetzt oder woran man festmachen kann, wie stark man altert. Und da packe ich euch mal eine Seite von der Max-Planck-Gesellschaft für Biologie des Alterns in die Shownotes. Also jedenfalls, wenn man das so alles hört, ist Altern irgendwie voll das nervige Ding jetzt.
Körperlich, ja.
Körperlich, ja.
Geistig also, ist es natürlich fantastisch.
Wirklich. Reife.
Wissen, Erfahrung.
Alt und weise sind wir irgendwann.
Genau. Genau.
Jedenfalls ist Tess oder Jamie Lee Curtis dann ja ganz froh, dass sie im Film wieder in einem jungen Körper ist. Und wie wir jetzt schon gehört haben, den Körper direkt zu wechseln ist ja schwierig. Ne? Man kann das so ein bisschen simulieren, aber so richtig klappt es nicht. Aber man kann ja vielleicht trotzdem versuchen, so die Leiden des Alters irgendwie abzumildern oder hinauszuzögern.
Ja, nicht rauchen, kein Alkohol, keine Ernährung, Sport.
Und wenig Stress.
Sehr gut, ja, ihr habt eigentlich schon alles sehr gut zusammengefasst. Das sind so die klassischen Sachen, die man einfach machen kann. Ne? Viel Schlaf auch, ganz wichtig.
Oh ja, stimmt.
Es gibt jetzt aber Leute, die versuchen, das Altern tatsächlich aufzuhalten. Und ich habe letztens einen ziemlich guten Podcast in der ARD Audiothek gehört über Peter Thiel. Von dem habt ihr bestimmt schon mal gehört.
Ja.
Voll der Freak.
Liebe Grüße an Fritz, mein Co-Host von Ready for Liftoff in der ARD Audiothek. Und er hat den gemacht, den
krass, Podcast. Wow. Ja. Sehr geil. Also, liebe Grüße, fantastischer Podcast. Richtig, richtig geil. Und jedenfalls Peter Thiel, der investiert in Unternehmen, die Menschen praktisch unsterblich machen wollen. Also das ist so eine libertäre Techno-Utopie, so, wo die ganzen Ultrareichen versuchen, durch Technologie menschliche Grenzen, aber auch das Altern irgendwie zu überwinden. Und eine Firma, in die Peter Thiel investiert, ist Kernel. Das ist die Firma von Brian Johnson. Und Kernel entwickelt Geräte, um Gehirnaktivitäten zu messen und eben das Gehirn besser zu verstehen. Und dadurch erhofft man sich eben, die Leistung des Gehirns irgendwie zu optimieren und auch neurodegenerative Krankheiten wie so Alzheimer und Demenz eben aufzuhalten. Und dieser Brian Johnson, der ist 47 Jahre alt und versucht durch ziemlich weirde Methoden sein Altern zu verlangsamen.
Die Frage ist, stresst ihn das jetzt so doll, dass er dann trotzdem wieder schneller altert, dass er unbedingt nicht altern will? Wie viel Stress
gute
macht
Frage.
Er das?
Sehr gute Frage. Also, was er gemacht hat, zum Beispiel 2021 hat er sich einmal im Monat 1 Liter Blutplasma von seinem Sohn als Transfusion geben lassen. Also das geht so ein bisschen in diese Verschwörungserzählung von QAnon, wer davon noch nicht gehört hat. Die behaupten ja, dass sich die Eliten, wer auch immer das ist, Peter Thiel vielleicht, keine Ahnung, irgendwelche Ultrareichen, das Blut von Kindern verabreichen lassen, um weniger schnell zu altern. So, aber Brian Johnson hat ziemlich schnell gemerkt, dass es überhaupt nichts bringt und hat das Experiment nach 6 Monaten abgebrochen. Genau, also sein Ziel ist eben, dass alle wichtigen Organe, so Gehirn, Leber, Nieren, Zähne, Haut, sein Penis, das Rektum, alles funktioniert wie von einem 18-Jährigen. Und dafür gibt er im Jahr 2 Millionen US-Dollar aus. Ja, also der hat 30 Ärztinnen und Ärzte und Gesundheitsexpertinnen und so dabei, die das überwachen und ihn beraten. Und das ist alles irgendwie nett, aber...
Aber klappt das?
Naja, nachgewiesen halt eben... nicht. Also er nimmt halt auch einen Haufen super abgefahrene Supplemente. Ja, er hat eine krass abgestimmte Ernährung und diese Ernährung, das ist eigentlich so der Lifehack, wo man sagen kann, das bringt tatsächlich was. Weil man soll eigentlich nur so viel essen, dass man 80% satt ist. In Japan gibt es nämlich das Konzept Harahachibu, das genau das sagt, also weniger essen, ohne einen Mangel zu riskieren. Und das ist gut, weil die Zellen eben weniger Nahrung verarbeiten dann und damit weniger schädliche Abfallprodukte, wie zum Beispiel diese freien Radikale, produzieren. Also das ist tatsächlich eine gute Sache. Außerdem verbessert sich dadurch die Insulinwirkung, was auch gegen Entzündung hilft. Und der Johnson lässt ja da auch sein Blut eben auf bestimmte Biomarker checken, da um eben frühzeitig auf Veränderungen reagieren zu können. Also das an sich. Ja,
das ist wahrscheinlich wirklich gut.
Das ist tatsächlich gut, auf jeden Fall. Ja, das, genau, dass du checkst, was ist gut, was ist nicht so gut und so, und dass du dann entsprechend reagierst, das ist an sich schon eine echt gute Sache. Also achtet außerdem auf Schlaf, das hatte ich auch schon gesagt, mega wichtig. Und er macht viel Sport. Und Sport ist natürlich auch sehr, sehr gut.
Aber ich finde, dafür, dass der so viel macht, sieht der übelst gruselig aus. Der sieht immer irgendwie blass aus und so glatt gezogen. Mhm. Ich muss da immer an dieses Homer Simpson-Meme denken, wo Homer quasi so eine ganz straffe Gesichtshaut hat und dann siehst du auf seinen Hinterkopf und dann hat er so eine fette Haarklammer, die quasi die Haut so nach hinten. Und so sieht Brian Johnson aus, wie so ein Vampir, den du irgendwie...
Ja, voll.
In seiner guten Tageszeit erwischt hast, aber immer wie ein Vampir.
Naja,
Vampir
kommt
so.
Ja auch drauf an, wann du anfängst mit diesen ganzen Sachen und was Henry ja auch schon meinte, was das wirklich bringt.
Ja, also dieser Brian Johnson, wenn man so Vorher-Nachher-Bilder sieht, also der sieht so ein bisschen aus wie Data aus Star Trek. Also wirklich so super künstlich so.
Stimmt.
Früher hat er halt so ein bisschen Pausbäckchen gehabt und so, und klar, mit dem Alter verliert man so ein bisschen das Gesichtsfett, ne? Also das ist auch eine natürliche Erscheinung. Aber wie du schon sagst, er sieht sehr, sehr glatt gezogen aus. Nicht wie 47, muss man sagen. Also er hat sich echt gut gehalten. Aber wer weiß, was der noch so macht. Ne? Also es kann natürlich auch sein, dass der da irgendwie sich irgendwas spritzt oder so, dass der jetzt keine Falten hat und so. Das ist ja auch voll das Ding. Aber wie schon gesagt, er schnabuliert ohne Ende irgendwelche optimierten Supplemente, um optimierte Nährstoffzufuhr irgendwie zu bekommen. Und das ist eben auch ziemlich umstritten, wie viele Stoffe da eigentlich einen tatsächlichen Effekt haben. Also gerade bei so Nahrungsergänzungsmitteln ist es ja auch so, dass es tendenziell eher teurer Urin ist. Ne? Also viel geht einfach durch und ist umstritten, was da eigentlich los ist. Also es gibt keine wissenschaftliche Basis, die jetzt sagt, okay.
Vor allem, wenn du keinen Mangel hast.
Genau, ganz
also
genau.
Wenn du jetzt keinen Mangel von einem bestimmten Nährstoff hast, du kannst halt auch nur so viel Vitamin C und so weiter aufnehmen.
Ja,
und alles,
genau.
was du darüber noch an Orangensaft trinkst, ist dann egal so.
Und das ist ja aber ein mega Geschäftsfeld, ne? Also
ja,
da ist ja so viel Geld zu holen.
Ja.
Deswegen gibt es da auch sehr viel Pseudowissenschaft, die betrieben wird, um das zu legitimieren.
Genau, Pseudowissenschaft ist auch genau das Wort, denn dieser Wunsch nach Unsterblichkeit oder das Altern aufzuhalten, das ist so alt wie die Menschheit wahrscheinlich selbst, ne? Also seit der Antike versuchen die Menschen irgendwie Wege zu finden, länger und gesünder zu leben. Und wie du schon sagst, Anne, die greifen dabei auch ziemlich oft auf Hokuspokus zurück. Die Alchemisten zum Beispiel, die suchten ja den Stein der Weisen, der unsterblich machen sollte. Und die im 19. und 20. Jahrhundert wollte man Radium, Hormontherapien und Vitamine nutzen, um das Leben zu verlängern. Also mit dem Radium, naja, bin mir unsicher. So, und das war genauso eine gute Idee, irgendwie wie Quecksilber zu saufen. Das war auch mal eine Zeit lang in Mode, um das Altern aufzuhalten. Aber wo man das eigentlich sieht, wo
dann
das,
lieber ein paar Vitamine.
Auf jeden Fall, lieber Vitamine statt Quecksilber. Ey, Quecksilber, Leute, überlegt euch das. Ey, was ist mit den Leuten los, ne? Naja, aber es gibt ja tatsächlich Regionen auf der Welt, wo Menschen ein langes, ungesundes Leben führen. Und diese Region nennt man Blue Zones. Und diese Blue Zones sind beispielsweise in Okinawa in Japan, Sardinien in Italien oder Ikaria in Griechenland. Ikaria, wie spricht man das aus? Ikaria wahrscheinlich.
Wahrscheinlich, ja.
Diese Regionen haben bestimmte Gemeinsamkeiten, und zwar ist die Ernährung vor allen Dingen pflanzenbasiert. Hülsenfrüchte, Nüsse, Vollkorn, Fleisch nur ganz selten oder gar nicht. Und, wie Anne schon gesagt hat, das ist saugut für das Darmmikrobiom. Also man sagt, man soll pro Woche 30 verschiedene Pflanzenarten essen, weil diese Fasern, die Ballaststoffe in den Pflanzen, sind einfach echt fantastisch für die Darmflora. Und natürlich auch viel Bewegung im Alltag, Gartenarbeit, Fahrradfahren, Spazierengehen, das machen die Leute dort ziemlich viel. Und was da auch das Besondere ist, die haben starke soziale Bindungen in den Familien und den Gemeinschaften dort. Also dieses soziale Zusammensein reduziert eben Stress. Und was auch wichtig ist dort, die haben eben wenig Stress bei der Arbeit, die machen viele Pausen, Insbesondere in Japan und im asiatischen Raum wird viel meditiert und auch gebetet. Und das ist genau das Gegenteil von unserem hektischen Leben. Also der Albtraum von Friedrich Merz und Katharina Reiche. Ja, also ja, das ist so das Ding, wie man gut altert. Und viele Menschen in den Blue Zones haben eben auch klare Lebensziele und Rituale, die ihnen Sinn und Lebensfreude geben. Und ich glaube, das ist auch eine wichtige Sache, dass man irgendwie weiß, wofür man gesund lebt. Ne? Also man muss jetzt nicht 100 Jahre alt werden, wenn man sich denkt, ach, naja, weiß jetzt auch nicht wofür. Aber das, wenn man dem Leben einen Sinn gibt und eben sehr sozial ist und da in der Gemeinschaft eingebunden ist, nebenbei auch noch gesund ist, fantastisch. Also, altern, ganz normal, können wir nicht aufhalten, aber wie gesagt, was hilft ist gesund leben, vor allen Dingen pflanzenbasiert essen, sich nicht überfressen, viel schlafen, wenig Stress, also Lifestyle-Teilzeit und soziale Bindung. Und da muss man auch nicht mit dem Körper mit einem Teenie tauschen.
Ab wann sind Leute für euch alt?
Seitdem ich selber alt bin, gibt es nichts mehr alt. 60, aber ich denke, wenn ich 60 bin, bin ich auf jeden Fall auch alt.
Seitdem du die Brille abnehmen musstest in der Vorlesung.
Genau, seitdem weiß ich, okay, ich bin alt. Ja, also das verändert sich natürlich. Ne? Also als ich Jugendlicher war, waren alle alt, die aus der Schule raus waren. Seitdem ich aus der Schule raus bin, sind alle Leute alt, die irgendwie arbeiten. Seitdem ich arbeite, sind alle alt, die Rentner sind.
Ah ja, das stimmt so richtig gut, ja.
Es gibt auch gerade diesen TikTok- und Insta-Trend, wo die quasi in so einer Firma oder in so einem Arbeitsplatz die Leute fragen, wann sie geboren sind. Und wenn die Leute sagen so 2000, also 2005.
Und dann fangen die mit 1900 an.
Und dann sagt einer 1900 irgendwas und dann kommt immer.
Ja, interessant auf jeden Fall. Also es gibt ja neben diesem biologischen und dem, wie nennt man das, chronologisch, also dem tatsächlichen Alter.
Ja, genau,
ja, chronologisch. Genau. Gibt es ja auch noch was man psychologisches Alter nennt. Und das ist so, wie wir uns fühlen. Also wie alt fühlen wir uns? Fühlen wir uns alt? Fühlen wir uns nicht ganz so alt? Und das ist interessant, weil sich das über die letzten Jahrzehnte sehr gewandelt hat. Also wenn man jetzt so im Durchschnitt mal guckt, was Leute so denken, wann jemand als alt gilt. Weil bei mir ist das so ein bisschen, ist das auch so. Also ich habe auch das Gefühl, dass das geht immer höher, je älter man wird. Früher, ja, als Kind kamen mir ja auch Leute, die 2 Jahre älter waren als ich, dachte ich schon so, wow, irre, ihr seid so alt, ihr seid so cool, ihr dürft viel mehr als ich und so weiter und so weiter. Und jetzt ist das natürlich ganz anders. Und genau, in Freaky Friday ist ja das eine, dass die halt so in dem Körper der anderen sind. Und halt so denken, oh, ich bin so blind oder oh nein, mein Körper ist mit Arthritis aufgewacht. Ist, glaube ich, auch ein Zitat aus dem Freakier Friday. Das hat ja da nochmal so ein bisschen zugenommen. Also in Freaky Friday tauschen ja nur Mutter und Tochter und weil ja jetzt in Freakier Friday auch noch die Oma involviert ist, hat das sich ja nochmal alles so ein bisschen zugespitzt. Also diese ganzen Anspielungen, die da aufs Alter gemacht werden. Ich habe jetzt einmal kurz nachgeguckt, damit wir es wissen, jetzt, wenn wir so darüber reden. Also, als Freaky Friday gedreht wurde, war Lindsay Lohan 16 und Jamie Lee Curtis war 44. Und bei Freakier Friday war Lindsay Lohan 38 und Jamie Lee Curtis war 66. Also nur mal so für den Hinterkopf, dass wir jetzt mal gucken können, was ist für uns alt und was ist für uns nicht alt. Und wenn wir jetzt so bewerten würden, wäre es alt und wer nicht in dem Film, finde ich bei mir so ganz spannend, weil wir ja quasi so mit den Filmen gewachsen sind. Also für uns das interessant, ich meine, ich glaube, Henry hat es eben schon gesagt, wir sind ungefähr Lindsay Lohans Alter, beziehungsweise ich bin ein paar Jahre jünger noch als Lindsay Lohan. aber natürlich habe ich mich beim Gucken immer mit ihr identifiziert, also immer mit Anna und jetzt im neuen Film aber auch. Also das finde ich ganz interessant und ich glaube, das ist auch bewusst so gemacht, weil der Film ist ja für die gleichen Leute gemacht, die halt den ersten gefeiert haben. Also ich finde, das merkt man auch richtig doll in diesen ganzen Kleinigkeiten, die da noch so drumherum sind. Und aber beim ersten Film dachte ich natürlich auch, boah, die Mutter ist natürlich alt. Also natürlich ist sie alt, sie ist ja die Mutter. So, na klar. Und jetzt im neuen Film ist ja Anna dann fast genauso alt, wie Jamie Lee Curtis war. Und natürlich kommt sie mir jetzt überhaupt nicht alt vor. Und ich habe das Gefühl, dass das aber durch die Klamottenwahl und so weiter nochmal so unterstrichen wird, also dass sie uns halt auch nicht alt vorkommt.
Es ist ja generell so ein Trend, dass Menschen, die jetzt irgendwie, also man sagt ja irgendwie 40 ist das neue 30, 30 ist das neue 20 und so weiter, also dass die Lifestyles sich auch durch das Internetzeitalter und diesen Social-Media-Austausch, auch durch die Bewertung, die da stattfindet, immer an jüngeren und so hippen Sachen orientieren. Also du versuchst ja wirklich auch immer etwas fresher zu wirken, als das vielleicht früher auch jetzt so ein Zwang war. Ich glaube, früher hattest du auch, ich würde vielleicht sagen, ein bisschen mehr Würde oder so ein bisschen mehr Klasse dann. Also diese Qualität, ich bin älter, war, glaube ich, früher mehr ein Bonus und heute ist es vielleicht gesamtgesellschaftlich betrachtet eher ein Makel. Eben weil diese Social-Media-Ausrichtung so auf junge Körper, auf junge Attribute, auf junge Tätigkeiten ausgelegt ist. Und früher hast du das wahrscheinlich mehr mit Wissen, Erfahrung und Kompetenz verbunden.
Jetzt, wo du das sagst, ist auch witzig, weil in Freaky Friday ist es ja so, dass, also 2003 vor iPhone-Zeit, und Tess hat aber, ich kann jetzt gerade nicht sagen ad hoc wie viele, 4 oder 5 so mobile Endgeräte, also Handys und irgendwelche Organizer und so weiter und so weiter. Also sie ist da echt extrem gut aufgestellt. Und als sie dann tauschen, hat ja Anna in dem Körper von Tess, so ist ja völlig überfordert mit diesem ganzen Gerät, das piept und vibriert da irgendwie die ganze Zeit in der Handtasche und sie ignoriert das einfach so sehr. Das fand ich ganz lustig, dass das halt so rum dargestellt wurde, also dass quasi ja nicht das Teenie-Kind quasi so versiert ist, was jetzt so Technik angeht, sondern eben die Mutter. Und jetzt bei Freakier Friday ist mir aufgefallen, dass es eine Szene gab, wo sie auch irgendwie so ein bisschen sich ein bisschen dumm angestellt hat mit ihrem Smartphone. Aber interessant war aus heutiger Sicht, wäre sie ja eigentlich genau die sich besonders gut auskennen müsste eigentlich.
Und da ist es ja auch so, dass dann die Enkel auf dem Telefon der Oma quasi diese riesige Bildschirmeinstellung haben, oder? Das ist auch alles so übelst hochskaliert.
Da habe ich auch schon ehrlich gesagt einige Leute in meiner Familie ertappt, die das Feature benutzen. Ich möchte jetzt hier keine Namen nennen. Genau. So, ja. Und tatsächlich gibt es zu alledem, was wir jetzt auch gerade schon gesagt haben, das ist nicht nur ein Gefühl, was wir haben, dass irgendwie 40 das neue 30 ist und so weiter, sondern da gibt es auch eine ziemlich groß angelegte Studie zu. 2024 wurde die veröffentlicht, unter anderem von der Humboldt-Universität Berlin. Und ich finde es ganz lustig, weil das heißt German Aging Survey. Und da haben über 14.000 Leute teilgenommen. Über 25 Jahre wurde das angelegt und die wurden halt immer wieder befragt, ab wann quasi hohes Alter beginnt. Die zu Beginn der Studie waren die Leute zwischen 1911 und 1974 geboren und die wurden dann bis zu 8-mal in 25 Jahren befragt. Da waren die dann immer zwischen 40 und 100 Jahre alt und dann sind immer mal wieder neue Leute dazugekommen in die Rotation, die dann auch zwischen 40 und 85, nicht ganz 100 Jahre alt waren. Und die Haupt, also da gab es ein paar mehr Fragen, aber die Hauptfrage ist halt immer, in welchem Alter würdest du jemanden als alt bezeichnen? So, und dann war es jetzt so, dass die Leute, die 1911 geboren wurden und befragt wurden, als sie 65 waren, da haben sie durchschnittlich gesagt, ab 71 ist man alt. Natürlich nicht, man selber ist ja nicht alt.
Nee.
Und wenn man die Leute gefragt hat, die 1956 geboren wurden und dann als die 65 waren, haben die zum Beispiel durchschnittlich gesagt, ab 74 ist man alt. Also es gibt halt so einen Trend, dass es immer, dass hohes Alter quasi immer weiter nach hinten gerückt wird. Und dieser Trend ist aber, das ist jetzt in der Studie aufgefallen, ist aber nicht linear. Also der ist jetzt wieder so ein bisschen abgeschwächt. Also eine Zeit lang war es mal halt so schneller, dass man gesagt hat, man ist später erst alt und jetzt ebbt das wieder so ein bisschen ab. Aber der Trend ist immer noch zu sagen, ja, später, später, später. Ich habe so gedacht, als ich das gelesen habe, klar, also das eine ist ja, Lebenserwartung erhöht sich sowieso, ne? Gesundheitlich sind wir irgendwie alle besser, weil es mehr medizinische Möglichkeiten gibt. Aber auch Rentenalter verschiebt sich immer weiter nach hinten. Also es ist ja auch irgendwie eine, man kann ja auch sagen, man ist alt, wenn man in Rente ist, wie Henry gerade schon so schön definiert hat. Genau, also es gibt halt so verschiedene Ideen, woran das liegen könnte.
Aber haben die auch andere Alterskohorten befragt? Ich finde jetzt jemanden, der 65 ist, zu befragen, wann alt ist, ist ja auch ein bisschen lustig. Also,
das war jetzt ein Beispiel, ne? Also die haben ab 40, aber jetzt, also die haben nicht Teenies gefragt. Also ab 40,
okay.
Ab 40 ging diese Studie. Und Und die haben halt sowohl das gemacht, also sowohl halt immer geguckt, okay, eine bestimmte Gruppe in einem bestimmten Alter, was sagen die im Durchschnitt? Aber was interessant ist, ist, dass die halt auch geguckt haben, okay, die individuellen Personen, wie verändern sich deren Antworten über die Zeit? Und da gibt es quasi den gleichen Trend. Also je älter du wirst, desto später beginnt für dich quasi hohes Alter. Also es ist genau das, was wir bei uns quasi auch beobachten. Das finde ich ganz spannend. Mhm. Und was da noch ganz spannend dran ist, ist, dass es auch darauf ankommt, wie man sich selber fühlt. Also wenn du selber irgendwie gesundheitliche Probleme hast oder so, dann würdest du auch sagen, hohes Alter fängt früher an. Also wenn du gefühlt die Auswirkungen vom Alter früher merkst, dann sagst du quasi auch, dass das hohe Alter früher anfängt. Und ich finde halt so interessant, weil ich das Gefühl habe, das spiegelt sich auch genau in Freaky Friday und Freakier Friday wieder. Wenn wir jetzt zum Beispiel auch mal gucken, in Freaky Friday gibt es ja den Opa von Anna. Und der wird ja als mega senil und total verwirrt so ein bisschen schon dargestellt, ohne Grund, ne? Also man denkt halt ja, okay, der ist halt alt, der ist halt so ein bisschen, checkt nicht alles, hört schlecht und so weiter. Und wenn dann nachher aber Tess die Oma ist, wirkt sie ja total fit, also buchstäblich, die machen ja dann bei diesem Pickleball-Turnier mit, also sie wird ja ganz anders dargestellt. Also ich finde, ich weiß nicht, ob das unterbewusst ist oder bewusst, aber das ist ja genau das, was wir denken oder was unser Gefühl ist und was jetzt aber auch eben diese Langzeitstudie ja bestätigt, dass hohes Alter sich einfach weiter nach hinten verschiebt. Also offensichtlich, also sowohl das Gefühlte als wahrscheinlich auch das, was du machst, wenn du alt bist. Also ich denke mir, wie ist das bei euren Großeltern? Also meine Großeltern leben alle schon nicht mehr, aber jetzt auch in der Vergangenheit, was, also kamen, also die haben nicht so sportliche Aktivitäten und sowas gemacht. Wenn ich das jetzt mit meinen Eltern jetzt vergleiche zum Beispiel, ist das so ganz anders. Also auch, wie man sich verhält, vielleicht ist das so ein bisschen, was du eben meintest, Jack, mit der Würde und so weiter. Es gibt halt gefühlt so Sachen, die hat man früher einfach nicht gemacht, wenn man ein bestimmtes Alter erreicht hat. Mhm. Ich weiß es nicht. Ich finde das finde ich interessant. Also wie ist das bei euch?
Also meine Oma zum Beispiel hat sich auch sehr verhalten wie eine Oma. Und das meine ich jetzt gar nicht negativ, aber sie hat sich eben innerhalb ihrer Kohorte so bewegt und verhalten, das meine ich damit, ne? Und es gibt aber Erwachsene oder ältere Erwachsene, die einen jugendlicheren Touch haben, die das passiert ja tatsächlich auch viel über Klamotten, ne? Aber auch eben über Hobbys und für mich macht es den großen Unterschied soziale Anbindung. Also Menschen, die in einem hohen Alter noch sehr gesprächig sind, noch sehr interessiert an neuem Wissen und an neuen Begegnungen, die sich einbringen können und die auch viel eben jetzt rausgehen, zum Beispiel, was weiß ich, Volkshochschule reicht ja schon oder so, ne? Du musst ja jetzt nicht in Bars abhängen oder so. Aber diese soziale Eingebundenheit, finde ich, lässt dich automatisch irgendwie jünger wirken.
Ja, also das, wie sich Großeltern verhalten, so opamäßig, das habe ich bei meinen Großeltern auch beobachtet. Auch wenn man alte Fotos anguckt, da wirken die Menschen immer älter. Das ist ja auch zum Beispiel bei Schauspielern. Ich habe letztens ein Foto gesehen von dem Typen, ich weiß nicht, ich habe Seinfeld nie geguckt, aber der eine Typ aus Seinfeld, der war, als der da mitgespielt hat, 30, aber das sieht aus wie 50. Total irre. Oder auch Bruce
auch
Willis,
bei den Golden Stirb Girls,
langsam.
Oder?
Golden Girls auch. Die waren ja auch noch nicht so riesig. 40. Die sehen aber total Granny-mäßig aus. Was ist los, ne? Und bei meinen Großeltern, also ich muss sagen, mein Opa, der noch lebt, der ist jetzt 86 und ich muss sagen, der ist super frisch. Also der hat letztens erzählt, er war noch Skifahren, als Corona losging. Das heißt, da war der 80, da ist er noch mit Skiern so einen Hang runtergehackt, ne? Total krass. Und der hat auch so eine krass jugendliche Ausstrahlung noch, ne? Der ist total locker und lustig und so. Und der macht halt nicht so den, also mittlerweile schon, er ist 86, macht da schon so einen Opa-Eindruck. Aber so von seinem Wesen her.
Aber das ist auch okay.
Ja, klar, voll, ist voll okay. Aber der macht von seiner Ausstrahlung her, macht er einen viel, viel jüngeren Eindruck. Und das fällt mir auf. Zum Beispiel ein anderer Opa, der nicht mehr lebt, der war schon immer so ein Opa. Ne, der war auch so ein bisschen so, naja, immer so ein bisschen streng und bloß nicht hier und da und bloß nicht anecken und so und irgendwie alles so sehr, wie du auch schon gesagt hast, Jack, so dieses, ja, wie man sich halt einen Opa vorstellt, so ein bisschen nörgelig und so, aber naja, auch nicht ganz, aber hat er den Opa-Eindruck gemacht. So, ja. Und genau, das verändert auf jeden Fall auch die Wirkung von einem Alter.
Dass das so ein Persönlichkeitsding ist, wie alt man wirkt, merkt man dann ja auch wieder in Freaky Friday, weil als die dann tauschen, also in Freaky Friday jetzt vor allem in dem Film von 2003, wirkt Tess ja auch dann in den Klamotten, die Anna aussucht und die neue Frisur, die sie ihr verpasst und so sieht sie ja auch wirklich direkt ein bisschen jünger aus. Also muss man jetzt auch mal sagen. Also es ist ja wirklich auch so eine Styling-Frage und was auch gerade modern ist, ob man so It-Pieces trägt und so weiter und so weiter. Ja. Also ich finde, das merkt man richtig doll. Also auch wenn jetzt ist natürlich bewusst, in dem Film haben sie natürlich alles bewusst gewählt, dass sie vorher halt irgendwie so basic irgendwelche schwarzen Oldschool-Sachen anhat und so, damit der Effekt halt größer ist. Ja. Aber im echten Leben merkt man das ja auch. Genau, also summa summarum, es ist ein bisschen was daran dran, was man immer sagt, man ist nur so alt, wie man sich fühlt. vielleicht in Kombination mit, was man alles für Aktivitäten macht, wie man sich kleidet, was man isst, wenn wir Henrys körperlichen Part hier nochmal ganz kurz mit einbeziehen müssen. Also es spielt auf jeden Fall alles zusammen und es ist nicht immer so, dass das Alter, was man hat, auch das Alter ist, was man einem ansieht. Ich finde es jetzt ehrlich gesagt ein bisschen schwierig, Freaky Friday zu bewerten. Erstens, weil ich den Film so gut finde. Zweitens, weil es natürlich Bullshit ist, dass man die Körper so richtig tauscht. Aber trotzdem wollen wir jetzt natürlich unser Gütesiegel vergeben. Also, was denkt ihr? Ihr sagt zuerst.
Als ich die Folge vorbereitet habe, dachte ich so, ja, das wird auf jeden Fall unteres Drittel so. Aber nach dem, was Jack erzählt hat, muss ich sagen, bin ich fast geneigt, ins obere Drittel zu gehen. Weil, klar, das mit dem Altern, der Film spielt mit diesen ganzen Klischees so. Und ja, man kann den Körper nicht tauschen, deswegen wird es auf jeden Fall kein Delfin. Aber ich finde es mega spannend, dass man tatsächlich quasi den eigenen Körper wie verlassen kann und beziehungsweise, dass man einen anderen Körper an sich ranholt, dass es tatsächlich funktioniert. Und ja, auch diese ganzen psychologischen und körperlichen Sachen des Alterns, die sind ja an sich auch okay und gut dargestellt so. Deswegen Kuh oder Schildkröte mit Tendenz zur Kuh vielleicht, weil man den Körper nicht tauschen kann.
Ich habe jetzt auch direkt an die Kuh gedacht, weil, genau, wir sagen ganz bewusst, wir klammern den Mechanismus des Körpertausches aus, der ist Bullshit. Aber die Repräsentation von den Verhaltensweisen, die wir uns dann vorstellen könnten, die sind schon sehr gut. Da ist natürlich viel auf Klamauk und Gag gemacht, aber ehrlich gesagt sind da viele Sachen auch nachvollziehbar, ne? Was wir machen würden, wenn wir in entweder dem älteren oder dem jüngeren Körper wären, das ist jetzt nicht aus der Luft gegriffen und witzig und relativ gut dargestellt. Ja, und dieser Effekt mit diesen Studien so, dass das möglich ist und dass man nach Paris fahren kann, um das selber durchzuführen, das ist natürlich nichts, was der Film vorhergesagt hat, aber das ist schon irgendwie so, dass man sagen kann, da ist eine gewisse Wissenschaftlichkeit im echten Leben vorhanden. Also von daher wäre ich auch bei der Kuh.
Es ist natürlich jetzt langweilig, wenn wir uns nicht streiten darüber. Ich kann es mega nachvollziehen. Auf jeden Fall, also richtig, richtig krass, diese ganzen Experimente, wo einem vorgegaukelt wird, man hat einen anderen Körper. Ich kann nicht glauben, dass es funktioniert. Ich würde es richtig gerne selber ausprobieren. Also ja, wir vergeben von Wissen in die Kulissen Freaky Friday, beziehungsweise dem Freaky Friday Franchise, offiziell die Kuh. Oh. So, und falls ihr einen Kindheitsfilm habt oder auch einen aktuelleren Film, von dem ihr euch wünscht, dass wir den hier auch mal wissenschaftlich auseinandernehmen, dann sagt uns doch super gerne Bescheid. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an podcast@wissenhinterdenkulissen.de.
Und wenn ihr diesen Podcast unterstützen möchtet, nicht nur ideell, sondern tatsächlich auch monetär, dann freut uns das sehr, denn wir sind ein bisschen auf eure Spenden und freundlichen Zuwürfe.
Wendungen nennt man das.
Zuwendungen.
Streicheleinheiten.
Ja, genau. Euren monetären Pinsel könnt ihr ansetzen an unserer Gummihand, indem ihr uns bei Ko-fi, unserer Support-Plattform, ein paar Euro da lasst. Dieser Podcast kann nur weiter existieren, auch auf lange Sicht, wenn wir hier ein bisschen Unterstützung bekommen. Es muss nicht viel sein. Ein Euro reicht. Aber wenn ihr jetzt vielleicht gerade auf Ko-fi unterwegs seid, weil ihr euch unsere Fotos angeguckt habt, dann denkt doch mal stark drüber nach, ob ihr da mal ganz fix per PayPal irgendwie einen Euro rüberschickt. Da würden wir uns sehr drüber freuen.
Eine weitere Unterstützung für uns wäre natürlich, wenn ihr uns 5 Sterne auf der Podcast-Plattform eurer Wahl da lasst, wo ihr uns hört. Auch damit könnt ihr uns easy unterstützen und wir wären euch sehr dankbar.
Und damit verabschieden wir uns für heute und sagen tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Bye, bye.